Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner San Pellegrino und Acqua Panna. Italien, Italien, das Land der Kultur, der Eleganz und des guten Geschmacks. Genau den bringen San Pellegrino und Acqua Panna mit. Zwei echte italienische Ikonen. San Pellegrino stammt von den Ausläufern der italienischen Alpen. Damit zeigst du als Gastronom echtes Profil. Aber kennst du auch schon Acqua Panna? Das stille Wasser aus der Toskana. Acqua Panna wurde im Jahr 1564 das erste Mal erwähnt. Unglaublich, oder? San Pellegrino und Acqua Panna. Damit bringst du Stil und Eleganz auf den Tisch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist ohne Zweifel einer der renommiertesten Hoteliers Europas. Er prägt die Hotelbranche nicht nur in Deutschland seit über 35 Jahren. Seine ersten Stationen allein zeigen schon, dass da einer von Anfang an Großes vorhatte. The Berkeley in London, Hotel de Crillon in Paris oder das Steigenberger Frankfurter Hof. Man sieht, schon als junger Mann lernte er von den Besten der Besten. 1997 begann er seine Karriere bei der Oetker Collection, wurde nur 3 Jahre später Managing Director des heute noch legendären Brenners Park Hotel in Baden-Baden, also dem damals fast schon wichtigsten Hotel der Hotelgruppe. Später dann als CEO der gesamten Hotelgruppe gelang ihm auf sehr eindrucksvolle Weise, muss man sagen, die internationale Expansion mit Häusern in Brasilien, den Seychellen oder etwa der Karibik. Da war es ein umso größerer Paukenschlag. Einige erinnern sich vielleicht noch, als die Nachricht eintrudelte, dass er nach über 20 Jahren die Oetker Collection verlässt und als geschäftsführender Gesellschafter bei den Althoff Hotels einsteigt. Das war im Februar 2020 und es wird uns allen nicht entgangen sein, seither ist wirklich viel passiert. Hotelier des Jahres, Leading Legend, ja sogar Gastronom des Jahres von Gourmillot, all das sind nur einige der Auszeichnungen, die ihm bereits verliehen wurden. Ich freue mich wirklich sehr und umso mehr, dass er sich heute für den Podcast die Zeit nimmt. Herzlich willkommen in diesem Sinne, Frank Marrenbach.
Ja, ich grüße Sie auch. Ja, ich habe mit großem Interesse zugehört, denn so ist es für mich auch noch eine kleine Review, eine Reise zurück in die letzten 35 Jahre. Ich bin ganz erschrocken, wie lange das schon ist, ja.
Ja, ist es tatsächlich. Es sind über 3 Jahrzehnten Hotellerie, eine Branche, die sich in 3 Jahrzehnten, wie Sie wahrscheinlich auch, nehme ich an, das unterschreiben werden, sehr stark verändert hat. Aber ich möchte eigentlich noch in einem etwas kleineren Format noch anfangen. Sie sind jetzt etwas über 3 Jahre bei Althoff in der Position des geschäftsführenden Gesellschafters. Herr Marrenbach, jetzt Hand aufs Herz. Corona-Krise, Ukraine-Krise, Fachkräftemangel-Krise, Inflation und so weiter. So auf einer Skala von 1 bis 10, wie intensiv waren jetzt diese vergangenen 3 Jahre bei Althoff?
Also das waren sicherlich 9 bis 10, also ja, am oberen Ende der Intensitätsskala, aus unterschiedlichen Gründen, aber Sie haben vollkommen recht, eine außergewöhnliche Zeit mit außergewöhnlichen Ereignissen, die in Teilen ja auch noch keiner von uns so in dieser Form erlebt hat, wenn Sie jetzt auf Corona anspielen. Das war ja wirklich ein Novum und ja, Niemand wusste ja, wie damit umgehen. Viele andere Themen sind sicherlich Business-Herausforderungen, also Mitarbeitermangel und ähnliches, Energiekrisen. Das ist, würde ich nochmal in eine andere Rubrik einordnen. Aber die Summe, und darauf spielen Sie zu Recht an, die Summe ist natürlich schon, ich würde mal sagen, anspruchsvoll in der Bewältigung.
Ja, vielleicht auch ganz spannend im Vergleich zu Ihren über 20 Jahren bei der Oetker Collection, wo ich das Gefühl habe, das waren 2 Jahrzehnte, die im Vergleich zu diesen 3 Jahren etwas ruhiger waren. Stimmt das?
Sie waren anders, also ruhig auf keinen Fall, denn auch der Aufbau der Oetker Collection, das war ja nicht, das war ja kein Home Run. Das ist ja immer in der Retrospektive der Eindruck, dass ein Gelingen oder eine erfolgreiche Entwicklung eines Unternehmens begleitet ist von, sage ich mal, guten Rahmenbedingungen, Rückenwind und genügend Geld in der Kasse. Mhm. Und insofern war das eben auch mit seinen eigenen Herausforderungen gespickt. Ja. Ich weiß noch, als wir die Oetker Collection gegründet haben, bei einem CEO-Dinner im Rahmen des Investmentforums in Berlin, sagte mir ein Kollege, weißt du, ich finde das total interessant, was du davor hast, aber es wird dir nicht gelingen. Kein Witz. Also das war bei einem Abendessen.
Ein sehr motivierender Kollege.
Ja, ich glaube noch nicht mal, dass er das so böse gemeint hat. Er hat einfach gesagt, die Rahmenbedingungen sind doch äußerst schwierig. Ja. Wie kannst du denn in einem doch saturierten Luxusmarkt jetzt versuchen, eine neue Unternehmung aufzubauen? Und im Übrigen, den Namen Oetker kann man ja im Ausland überhaupt nicht aussprechen. O-E-T-K-E-R. Das ist ja ganz schwierig. Und ich habe mich immer mal wieder daran erinnert, weil mich das natürlich zum damaligen Zeitpunkt durchaus herausgefordert hat und auch ein bisschen geärgert hat, also motiviert hat, das halt zu tun. Ich will damit nur sagen, jede Zeit hat ganz spezifische Herausforderungen.
Ja,
und
ja.
Man erkennt rückwirkend, das ist so eine Lebensweisheit, das ist der Vorteil, wenn man in der Tat das schon so lange macht, dass in jeder schwierigen Zeit also rückwärts betrachtet, wenn die bewältigt sind, richtig coole Möglichkeiten da waren.
Ah, ja.
Nur so schwer zu erkennen, weil sich die Gesamtgemengelage einfach nicht nach Möglichkeit anfühlt.
Ja.
Und insofern würde ich sagen, diese Herausforderungen waren damals anders, aber sie waren natürlich auch da in einem auch damals schon durchaus umkämpften Markt im Luxusbereich.
Ja. Gerade dieses Thema eines umkämpften Marktes im Luxusbereich. Sie sind ja 2008 dann CEO der Oetker Collection geworden. 2009 dann ging es richtig los mit der Finanzkrise. Also ich kenne da durchaus sowohl Gastronomen wie auch Küchenchefs, aber auch Hoteliers, die sagen, ihre damaligen Hotelunternehmungen, einige davon sind wirklich gescheitert, gerade weil das Luxussegment plötzlich etwas eingebrochen ist. Wie war das für Sie, 2008 CEO geworden? So, und jetzt 2009 kommt die Finanzkrise und Sie sind mit hehren Expansionsplänen, möchten Sie jetzt da in die Welt hinaus, noch dazu mit dem Luxussegment. Gab es da wirklich so viele positive Nischenchancen, die man befüllen konnte, oder war das schon ein Kampf auch?
Nun ja, also das war zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß das noch, wenn ich das so erwähnen darf, 2008 war ich mit meiner Familie in New York. Meine Jungs waren damals ja deutlich jünger und wir fuhren auf so einem New Yorker Doppeldeckerbus und fuhren bei Lehman Brothers vorbei. Mhm. Die hatten damals so eine große Leuchtschrift, die wanderte um das Gebäude rum und ich habe zu den Jungs gesagt, hey ihr beiden, wenn ihr da mal arbeitet, also ich glaube, dann habt ihr es geschafft. Und dann wenige Monate später war der Salat da. Ja. Und in der Tat, so, also wenn Sie mich jetzt fragen, denn wir hatten Top-Kunden aus diesem Bereich, auch in unserem Pariser Hotel, dem Le Bristol damals, die einen doch signifikanten Umsatz hatte. Also der klassische Business Traveler, der in so einer bestimmten Einkommenskategorie war, und das war auf einmal weg, und zwar vollkommen weg. Ja. Und wir mussten den Gästemix, nicht nur wir, sondern alle, die eben diese Gäste hatten, radikal umstellen, denn die war einfach nicht mehr da. Und man muss sagen, bis heute ist dieser Bereich auch nie wieder in dieser Form zurückgekommen.
Ich wollte gerade fragen, das habe ich nämlich auch dann mal wo gehört im Gespräch mit einem Gastronomen, dass das die Anpassungen, die damals getätigt worden sind, bis heute nicht mehr wirklich rückgängig oder zumindest zur Gänze rückgängig gemacht worden sind. Das war tatsächlich bei Ihnen dann auch so?
Richtig, ja. Also wenn in einem Marktumfeld auf einmal, warum auch immer, exogen oder von innen, so strukturelle, massive Veränderungen kommen, dann ist das häufig so, dass eben keine Rückkehr zu der Normalität entsteht. Jetzt muss man aber für uns, was ist denn Normalität? Das ist ja immer der Eindruck, den ich jetzt gerade habe. Und ich meine, das wäre auch in Zukunft so. Und das ist einfach ja eine Illusion. Und die Kunst ist es natürlich, irgendwie zu verstehen, ob das eine momentane Situation ist. Denn man, wenn man das ein bisschen jetzt nach vorne zieht, in Corona war natürlich auch der Abgesang von, ich sag mal, Geschäftsmeetings und ähnliches. Das heißt,
Firmenreisen, alles wurde
totgesagt. Und da merken wir natürlich, dass die Dinge sozusagen sich doch wieder entsprechend entwickeln. Also die Ursächlichkeit ist nicht vergleichbar, aber was man eben, das würde ich eben auch betonen, ja, also in jeder Krise, das ist eine Plattitüde, aber in jeder Krise steckt eine Chance, aber es ist massiv damit verbunden, wie ich ihr begegne. Ja, und natürlich muss man sagen, dann kommt es auch immer darauf an, in welcher Grundverfassung ein Unternehmen ist. Und da gibt es sicherlich zwei, ich sag mal, zwei Parallelen. Sowohl die Oetker-Gruppe, natürlich in einer anderen Dimension, als auch die Althoff-Hotels sind gesunde Unternehmen, wo die Verantwortlichen eben auch in guten Zeiten immer einen Euro zurückgelegt haben und immer weniger Ausgaben, als sie verdienten. Das ist ja eine Binsenweisheit, dass das gutes ökonomisches Handeln ist. Aber das, glaube ich, ist auch eine Erfahrung. Du musst eben auch finanziell gewappnet sein, um Krisen durchleben zu können. Denn struktureller Wandel kostet bisweilen Umsatz, kostet Geld. Und die Qualität entscheidet darüber, ob ich in der Lage bin, diesen Wandel durchzuführen.
Ja, ja. Mich würde jetzt noch interessieren, was Sie jetzt vorhin gesagt haben, diesen Gästemix im Zuge der Finanzkrise ein bisschen neu aufgestellt. Gibt es da ein Beispiel von einem Haus, wie Sie dann da tatsächlich darauf reagiert haben, auf diese neue Krisengegebenheit damals nach 2009? Bietet man da plötzlich gewisse Zimmer etwas günstiger an? Spart man irgendwo, damit ein gewisses Segment plötzlich etwas leistbarer wird? Wie gingen Sie damals vor?
Das ist immer natürlich eine Mischung aus vielen Ansätzen. Also A, haben wir den Gästemix vollkommen umgestellt. Damals gab es gut ein Drittel in den Stadthotels Corporate Business, also hochwertiges Corporate Business, in erster Linie Beratergeschäft, weil die Hotels waren natürlich auch damals schon teuer. Und dieses Segment haben wir letztlich vollkommen aufgegeben und uns ganz stark fokussiert auf die individualen Gäste, also FIT, wie man im internen Jargon sagt. Und da damals uns natürlich angeschaut, welche geografischen Reaktionen sind vielleicht weniger betroffen, weniger vulnerabel. Es gab damals eine klare Fixierung eben auch auf den europäischen Markt, der in diesem Segment ein gutes Potenzial bot. Das heißt, die individuellen Gäste, die, ich sag mal, das Mögliche, die Preisbereitschaft hatten, die haben durchaus diesen Luxusbereich auch gebucht. Nordamerika haben wir ein bisschen hinterhergeschoben, weil der war natürlich signifikant betroffen davon. Ja. Und da haben wir aber dennoch nicht nachgelassen, eben über unsere Reisepartner zu werben. Da muss man wissen, in Nordamerika sind die Travel Agents, also die Reisebüros, viel, viel stärker als jetzt bei uns in Europa.
Ah, tatsächlich.
Das kann man also überhaupt nicht vergleichen. Das sind auch Travel Advisor. Also sie beraten ihre Kunden sehr stark und haben maximalen Einfluss auf deren Entscheidungen. Mhm. Und so haben wir uns auf dieses individuelle Segment fokussiert und den Übergang entsprechend gemacht. Selbstverständlich ging das einher mit deutlichen Kostenreduzierungen. Wir haben natürlich auch über die Fluktuation versucht, das Personalgefüge, die Menge an Köpfen entsprechend also anzupassen. Denn dieser Übergang geht natürlich nicht von heute auf gleich. Das waren aus meiner Erinnerung sicherlich 18 Monate, die dann doch relativ schwierig waren
und
signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse hatten.
Ja, ja. Wann hat sich das dann wirklich erholt aus Ihrer Sicht in diesem Luxussegment? Das habe ich nie wirklich verstanden und durchblickt, auch in anderen Gesprächen. Ab wann man dann wieder gesagt hat, gut, die Sache ist irgendwie durchgestanden, so langfristig die Auswirkungen noch sind, aber die Einschränkungen beziehungsweise das Gröbste ist überstanden. Wann war das ungefähr jetzt bei Ihnen im Unternehmen?
Also es war ungefähr 2010 plus.
Ach doch, schon.
Ja, okay. Es war auch ganz wichtig, Wirtschaft ist Psychologie. Ja, also wir alle konsumieren, wenn wir ein gutes Gefühl haben und werden wir positive Zukunftsverständnisse haben. Die Bundesregierung in Deutschland und die europäischen Regierungen und auch die Fed in den USA haben ja dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch gesagt, wir lassen die Banken sozusagen jetzt nicht den Abgrund runterlaufen. Und das hat natürlich viel geholfen, dass jetzt eine gewisse Zuversicht bei den Menschen waren. Und der Schleppmoment, so würde ich es bezeichnen, war in etwa 2 Jahre. Also aus meiner, aus meiner Erinnerung, relativ schnell ging es dann wieder zurück.
Erstaunlich schnell,
Erstaunlich schnell und zurück heißt wirklich zu den Belegungsraten und den Umsätzen vor 2008.
Wie kam das dann, dass Sie zu den Althoff Hotels gewechselt sind? Wir machen jetzt ein bisschen einen Sprung. Ja, die Nachricht, ich habe es erwähnt in der Anmoderation, kam im frühen 2020er Jahr, also noch kurz vor Corona. Wie ist es dazu gekommen?
Also ich habe vielleicht zur Erklärung immer einen großen Bezug und eine große Bewunderung für echtes Unternehmertum gehabt. Im Brenners Park Hotel gab es und gibt es heute noch eine Tagung von Familienunternehmern jedes Jahr. Und über die vielen Jahre hatte ich doch zahlreiche Möglichkeiten, dann doch mit tollen Unternehmern zu sprechen. Und das hat mich immer beeindruckt. Ja. Ich habe beeindruckt, ich sag mal, ihre empfundene Souveränität, wohl wissen, dass die natürlich auch ihre Herausforderungen haben, ihre Souveränität in dem Umgang mit den Dingen, vielleicht auch das gewisse Maß an Freiheit. Das will ich vorweg schicken, weil es natürlich immer mitgeschwungen ist. Und ich hatte ja bei Oetker durchaus, glaube ich, die maximale Freiheit, die man als angestellter CEO haben kann. Deswegen ich war damit ausgesprochen auch zufrieden. Und ich hatte mal versucht, in meinem etwas jüngeren Leben mich einmal selbstständig zu machen. Das hatte aus einer bestimmten Situation nicht funktioniert. Aber diese Grundfaszination war da. Und Thomas Althoff und ich kennen uns heute 25 Jahre, damals etwas über 20. Wir sind befreundet, haben uns häufig unterhalten über Dinge, die uns beide interessieren und sind natürlich so auch emotional und gedanklich haben wir uns verbunden gefühlt.
Ja.
Und dann kam Thomas Althoff im 2019. Wir haben uns zweimal im Jahr zum Essen getroffen und einfach so eine Tour de Raison gemacht. Und
Tour de Raison, schön, ja.
Und zitiere jetzt, dass Thomas Althoff in dem Gespräch bei dem Abend sagt, er, weißt du, ich würde dich gerne für mich respektive für mein Unternehmen gewinnen. Ich werde dich wahrscheinlich nicht als Geschäftsführer bekommen, denn der bist du ja heute schon, aber vielleicht kann ich dir eine Partnerschaft anbieten. Und wenn du das jetzt heute Abend nicht sofort ausschlägst, dann möchte ich dir morgen dazu eine Offerte unterbreiten, die du wahrscheinlich nicht ablehnen möchtest. Das war Thomas Althoff, der ja nicht nur exzellenter Unternehmer, sondern auch ein sehr überzeugender Mann ist. Und dazu müssen Sie wissen, ich habe mich 25 Jahre, ich habe mich nie auf ein Vorstellungsgespräch eingelassen. Ich bin häufig kontaktiert worden. Ich habe das nie gemacht, auch nicht einfach mal zu gucken, weil ich auch nicht wollte. Es bestand für mich überhaupt keine Veranlassung. Aber diese Chance und deswegen vielleicht auch vorweg, was mich immer fasziniert hat, die habe ich dann in der Tat angenommen und habe mich mit meiner Familie, mit meiner Frau abends besprochen. Ich sagte, du kennst den Thomas ja schon lange, hörst dir doch einfach an. Mhm. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Das Angebot war hochattraktiv. Und so kam es dann auch für mich am Ende überraschend zu einem Wechsel. Denn meine Lebensplanung, ich habe nie in Dekaden gedacht, aber ich habe eigentlich vorgehabt, zum damaligen Zeitpunkt die Oetker Collection noch sehr lange zu führen. Und erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
Man denkt, ja. Ich finde das ganz interessant, was Sie jetzt gesagt haben, dass Sie Thomas Althoff immer wieder mal oder regelmäßig zum Essen getroffen haben. Das war schon vor Ihrem Einstieg in die Althoff Collection offenbar eine Freundschaft auch. Gleichzeitig aber auch die Konkurrenz. Ist das Usus so, dass man auch mit der Konkurrenz dann gern mal essen geht? Geht es da einfach auch um gegenseitige Neugierde? Ist das auch ein Spannungsverhältnis, wenn man da aus zwei großen, durchaus konkurrenzfähigen Unternehmen zusammensitzt? Oder ist das normal?
Also ich weiß nicht, ob das normal ist, aber der Austausch mit sehr guten Unternehmern und Hoteliers. Ich glaube, dass das viele Hoteliers durchaus pflegen, denn es gibt ja da auch eine Menge Lerneffekte. Es gibt auch Themen, die man ausspart, ja, denn natürlich, wenn ein Wettbewerb da ist, dann gibt es auch Inhalte, die man eben gegebenenfalls für sich behält. Mhm. Bei Thomas Althoff ist es vielleicht noch etwas anders gewesen, weil man hat zu dem einen oder anderen einfach einen anderen Bezug. Man vertraut sich anders. Alles hat eine Entwicklung. Wissen Sie, wenn man sich das erste Mal trifft, dann hat eine Unterhaltung eine gewisse Qualität. Aber wenn Sie sich viele Jahre austauschen, dann entsteht ja auch etwas dabei. Und aus diesen Gesprächen lernen häufig beide. Und das macht natürlich etwas dann mit einem. Und so haben wir zueinander eben doch ein doch sehr tiefes Vertrauen trotz aller Wettbewerbssituation entwickelt. Und ja, also so war das bei uns beiden.
Ja, Thomas Althoff ist ja nicht nur ein begnadeter Hotelier neben vielem anderen, Sie haben es ja auch schon angesprochen, er hat ja auch einen festen Platz in der Geschichte der deutschen Spitzengastronomie. Was da auf die Beine gestellt worden ist, ist auch in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa fast schon einmalig mit einer solchen Dichte an bewährten Spitzenrestaurants, die sich über Jahre hinweg im Drei-Sterne-Bereich halten. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe mir dann so in der Recherche ein bisschen angesehen, was waren zu Beginn oder noch zu Ihrer Zeit bei der Oetker Collection mögliche Schnittpunkte. Da bin ich auf das Restaurantkonzept gestoßen, was Sie damals für das Brenners Parkhotel entworfen hatten, wofür Sie ja dann letztlich vom Gourmillot als Gastronom des Jahres auch ausgezeichnet worden sind. War das auch ein Element, das Ihnen den Einstieg in die Althoff-Gruppe attraktiv erschienen lassen hat, dass so ein bisschen die gastronomische Thematik hier und da stark im Vordergrund steht?
Also unbedingt. Also das Fritz und Felix, was wir damals in Brenners sozusagen, ja, wirklich eine starke Veränderung für die damalige Zeit. Gastronomie ist bei der Oetker Collection extrem wichtig, ob Sie das Epicure in Paris, in Bristol nehmen. Klar. Wir haben immer großen Wert drauf gelegt. Und der Thomas Althoff hat aber, wie ich immer wahrgenommen habe, in ganz besonderer Art und Weise eben die Gastronomie und die Köche, die damit ja auch eng verbunden sind, gefördert und sozusagen als wesentlicher Teil der Unternehmens-DNA verstanden. Ja. Und das, glaube ich, war wechselseitig wichtig, weil mir das natürlich gleichermaßen bedeutend ist. Und es braucht ja auch ein gewisses Gefühl dafür. Ich habe immer gesagt, der Hotelier, der nicht gerne isst, wird wahrscheinlich auch kein tolles Restaurant in seinem Hause haben, weil das ja nicht nur, ich sag mal, nicht nur das der Bezug zum guten Essen, aber auch die, ich sag mal, die Bereitschaft, sich mit Gastronomie zu beschäftigen, die natürlich von nach außen hingerichtet, also A, wichtig ist für Gäste, sie ist hoch emotionalisierend, sie ist ganz kommunikationstauglich, aber es ist in der Erbringung ja eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Total, wahrscheinlich das Komplexeste, was man in der Hotel Operation hat.
Und vor allem in dem Bereich.
Absolut, ja. Und da könnte man bisweilen vielleicht auch sagen, wenn jetzt jemand da nicht so eine Affinität dazu hat, dann wird er sich drum weniger kümmern. Und so glaube ich, dass das sowohl für Thomas Althoff in dem Blick, den er sicherlich auf mein Tun hatte, als auch umgekehrt wesentlich war, um zu sagen, hey, wir passen zusammen.
Ja, ja. Inwiefern hat dieser Expansionsgedanke auch mitgespielt? Mit Oetker haben sie ja wirklich eine massive Expansion an den Tag gelegt, die ihnen ja wirkt zumindest so mehr als gelungen ist. In der Althoff-Gruppe ist ja auch einiges in Bewegung. Also es ist ja bisschen dieses Thema dann im Vier-Sterne-Bereich auch ein bisschen was zu machen mit der Ameron-Marke, mit den Urban Loft, mit der Urban Loft-Marke. Also da passiert schon einiges. Ist das auch so, dass Thomas Althoff da jemanden gebraucht hat, der weiß, wie Expansion funktioniert? Weil es ist ja jetzt nicht nur Expansion, es ist auch wie soll man sagen, eine neue Markengründung, das alles ist ja mit dabei. War auch das ein Thema?
Also Der Thomas Aldorf hat ja nun auch bereits lange vor mir das Unternehmen wachsen lassen. Das heißt, es war ihm wichtig, dass jemand kommt, der eben auch seinen Weg fortsetzen kann, der ja auch vorher schon gekennzeichnet war von Wachstum. Es war auch zudem relevant, auch, ich sag mal, ein etwas internationaleres Wachstum vielleicht ins Auge zu fassen. Wenn wir sagen international, dann ist es für uns Aldorf Hotels sicherlich auch zunächst mal primär Europa. Wir sind ein globaler Player. Das unterscheidet vielleicht auch die Oetker Collection von den Aldorf Hotels. Ja. Das sind zwar etwas unterschiedliche Ansätze. Mhm. Und natürlich in diesen drei Marken, die Aldorf Collection, die Amaron Collection und in diesem, man würde vielleicht so neudeutsch sagen, Premium Lifestyle, also Urban Loft, in diesen drei Marken zu expandieren. Und das ist natürlich eine durchaus ein komplexes Unterfangen. Ja. Ja, denn wenn man jetzt eine Marke hat, die man aufbauen möchte, das ist schon auch durchaus anspruchsvoll. Und ich habe ja im Vorfeld, als ich dann auch, bevor ich unterschrieb, nicht nur meine finanziell technische Due Diligence gemacht, die natürlich jeder tut, wenn er als Gesellschafter in einem Unternehmen eintritt, sondern auch eine emotionale Due Diligence. Das ist total wichtig, weil ich natürlich auch verstehen wollte, denn mein ganzes Leben habe ich mich sehr spezifisch um diese 5-Sterne-Plus-Hotels gekümmert. Mhm. Kann ich einen Bezug aufbauen zu Amaron, einer Marke, 4-Sterne-Plus?
Sehr spannende Frage.
Ja, kann ich ein Verständnis und auch ein entwickeln für zu Urban Loft, weil neben allem, ich sag mal, neben dem Kopf muss ja auch das Herz mitmachen. Leidenschaft entsteht ja auch dann, wenn ich diese Angebote gut finde, sie verstehe, sie gerne habe und darüber eben auch die Teams entsprechend führen kann. Und deswegen waren diese beiden, wenn Sie so wollen, diese beiden Überprüfungen, also finanziell, technisch und emotional wesentlich. Und das konnte ich eben auch gut zueinander bringen. Mhm.
Ist interessant, weil da wie zwei Ebenen mitspielen. Zum einen, wie Sie jetzt gesagt haben, dieser neue Bezug zu den Marken. Andererseits aber auch jetzt dieser Expansionsgedanke, der sich mit vielen Krisen ja gleichzeitig überschneidet. Wie sehr kommt da ein Frank Marenbach ins Agieren oder ist er nicht immer im Reagieren in diesen letzten 3 Jahren, die ja voller Herausforderungen waren?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, Herr Palm. Also die Corona-spezifischen Umstände haben natürlich häufig eher das Reagieren abgerufen, denn man hatte ja das Zepter des Handelns kaum in der Hand. Ja? Mhm. Es waren einfach gesetzliche Rahmenbedingungen und ein politisches Handeln, was immer wieder natürlich neue Anforderungen gebracht hat. Aufmachen, zumachen, du darfst nicht und so weiter. Ja. Das heißt, da ist der Anteil des Reagierens höher, weil man die Parameter selbst kaum bestimmt. Das ist aber Gott sei Dank Vergangenheit. Ja? Das heißt, heute überwiegt natürlich der Anteil von proaktiven Handeln. Das ist und das deswegen.
Das ist eine gute Nachricht.
Das ist eine saugute Nachricht, sozusagen, weil der Unternehmer sein kommt ja von Unternehmen und nicht von Unterlassen. Ja. Und das ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied, warum, glaube ich, wahrscheinlich alle, die in Verantwortung sind, ob sie unternehmerisch Verantwortung tragen oder ob sie eben in leitenden Positionen dafür zuständig sind, das fühlt sich einfach ganz anders an, denn jetzt wird wieder gestaltet und vorher war einfach reine Krisenbewältigung und das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied.
Ja. Auf eine Krise möchte ich trotzdem kurz zu sprechen kommen, weil ich da einmal was Tolles gehört habe, was ich immer wieder dann mal in diese Thematik des Fachkräftemangels eingeworfen habe. Ich hatte vor rund 2 Jahren, glaube ich, mit Robert van Straten einmal ein Gespräch, ihr Mann von der Villa Belrose in Saint-Tropez, dem legendären Haus, der mir gesagt hatte, warum er damals auch in der Altorf-Gruppe so erfolgreich geworden ist, war, weil er unglaublich gefördert wurde. Es wurde irgendwann einmal, wurde ein sogenanntes Karrieregespräch, glaube ich, hat er das genannt, mit ihm geführt, wo man genau sagt, guck mal, hier bist du jetzt, wenn wir das und das gemeinsam schaffen, dann bist du in 5 Jahren das, dann bist du in 10 Jahren das und dann so. Das war eine unheimliche Motivation. Ich kenne heute ehrlich gesagt sehr wenig Leute, die mir von solchen Gesprächen berichten, obwohl ich das extrem sinnvoll finden würde, gerade in Zeiten dieses Fachkräftemangels und dieses Fachkräftekollapses. Zurück zu meiner Frage. Wie geht die Althoff-Gruppe momentan dieses Thema an? Ich kann mich jetzt nur erinnern, vor 2, 3 Jahren gab es mal eine Presseaussendung mit verminderten Servicezeiten, ich glaube 4 oder 5 Tage Woche, längere Betriebsurlaube. Können Sie mir da ein bisschen erzählen, was da der Stand der Dinge ist? Ist es immer noch so schlimm wie vor ein paar Jahren? Hat sich's gebessert? Was sind da ein bisschen die Strategien?
Ja, also schön, dass Sie den Robert van Straten kurz erwähnen, weil der Robert ist ja für mich so, ist ja wirklich ein ganz wunderbarer Hotelier. Ich sage immer so zu ihm Monsieur Belrose, ja, weil er natürlich so schön verkörpert, was wir an unseren Geschäftsführern und Hoteliers toll finden, nämlich so eine richtig maximale Identifikation und eine wunderbare Gastfreundschaft. Die Sie sehen, und wenn Sie das so zitieren, ist es ja, wie wichtig ist es, Menschen Perspektiven aufzuzeigen und ein Angebot zu machen, und zwar frühzeitig, indem man eben auf Möglichkeiten hinweist und auch schaut, ist das synchron mit den Vorstellungen. Ich will Ihre Frage in 2 Teilen beantworten. Der erste ist ja, Unternehmen, die wachsen, bieten Chancen allen, die daran beteiligt sind. Wir haben bei uns, bei den Althoff-Hotels haben wir 1600 Mitarbeiter, und mit den Auslandsgesellschaften sind es dann doch deutlich über 2000 Mitarbeiter. Und dieser abstrakte Verständniswachstum des Unternehmens bedeutet Wachstum für Mitarbeiter, ist ja gar nicht so leicht umzusetzen. Ja? Denn woher weiß man denn heute, ob denn, ich sag mal, Jean-Philippe oder der Thomas oder wer auch immer in einem der Hotels, welche Karrierewünsche der hat und wo der hin will. Und deswegen haben wir in der Krise, und das war vielleicht das einzig Gute, dass wir in der Krise sozusagen Zeit hatten, uns um strukturelle Dinge zu kümmern. Und diesbezüglich haben wir ein sehr umfängliches, eine Talentdatenbank aufgebaut. Das hatte auch technischen Hintergrund. Das heißt, wir haben versucht zu verstehen, wie können wir denn sicherstellen, auf welcher Ebene sind denn unsere Mitarbeiter? Wo ist denn der zukünftige Sous-Chef, der nächste Küchenchef, der nächste Restaurantchef, der nächste Empfangsleiter, die nächste Hoteldirektorin? Wo sind die denn gerade und was brauchen wir denn sozusagen, um die dahin zu bringen? Und wissen die denn überhaupt, dass wir das auch wissen? Nicht jemand sagt, ja, also dann gehe ich mal woanders hin. Und neben dem Verständnis der Notwendigkeit braucht es auch technische Voraussetzungen, denn Sie müssen ein Gespräch führen, Sie müssen Karriereabsichten eben auch hinterlegen. Man muss wissen, heute kann ich bei uns im Unternehmen auf Knopfdruck schauen, wo denn meine 10 Kandidatinnen und Kandidaten für die Position, sag ich mal, des stellvertretenden Hoteldirektors sind.
Ach, tatsächlich.
Ich habe einen heute doch guten Überblick und was müssen wir für die tun, damit sie vielleicht die Fähigkeiten erlangen. Und das, glaube ich, war schlichtweg eine organisatorisch wesentliche Möglichkeit, die wir uns in Corona geschaffen haben. Also das vielleicht zu Punkt 1. Die zweite Frage, wir haben vieles drumherum gemacht. Wir haben eine Masterclass installiert, für die ich persönlich begleite, 25 unserer jungen Nachwuchskräfte, nur ein Jahr im Sprint, um zu gucken, wie kriegen wir die auf ein nächstes Level, aber auch um mir die Gelegenheit zu geben, damit ich nicht in meinem Eiffeltürmchen hier vielleicht Bezug verliere zu den Mitarbeitern. Ich sehe sie natürlich häufig, aber im Austausch, das liegt eben an der Funktion, muss man eben gucken, dass man nicht isoliert ist. Also wir haben vieles in dem Bereich gemacht. Und dann kommt natürlich, und das ist vielleicht ein Rückgriff nochmal auf Corona, das zeigt, wie wichtig Verhalten in Krisen sind. Thomas Althoff hat im März 2020 gesagt, und das war eine wesentliche Aussage, wir werden alles dafür tun, damit wir diese Krise überleben, und zwar gemeinsam mit allen Mitarbeitern. Und das finde ich wirklich toll, Herr Pahm, wir haben keine einzige Kündigung ausgesprochen. keine einzige Kündigung in dieser schweren Zeit.
Das ist
eben auch eine kulturelle Frage, denn natürlich hat das eben auch Geld gekostet. Ja, aber wir haben eben, glaube ich, ins Unternehmen eine wichtige Botschaft gesendet. Dennoch haben auch wir uns nicht befreien können von der irren Personalknappheit. Das heißt, und ich habe mal versucht zu verstehen, warum ist das denn so? Wieso war denn da auf einmal so eine Personalknappheit? Ja, relativ einfach. Die Fluktuation, die ja in der Hotellerie, Gastronomie insgesamt immer höher ist als in anderen Branchen, das ging ja erstmal weiter. Aber der Influx, also das Hinzukommen, das hörte auf. Deswegen sahen ja alle Hotels und Gastronomien sich damit konfrontiert mit akutester Personalknappheit. Ja. Das ist heute besser geworden. Das heißt, wir tun uns heute doch wieder leichter. Da kommen viele Dinge dazu. Tariflich ist einiges gemacht worden. Benefits in den Unternehmen wurden nicht nur, wir können ja keine Branche verändern, Altopf. Das sind ja viele Player, das muss man ja gemeinsam machen. Und da hat sich eben doch einiges ergeben. Anpassung von Arbeitszeiten. Wirklich ein bisschen, also genau, die sind einfach vorbei, die Zeiten abhaben. Sie können nicht Mitarbeitern verlangen, dass sie, sag ich mal, von früh bis spät ununterbrochen arbeiten. Am besten auch noch immer Weihnachten und Ostern und am Samstag und am Sonntag und am Ende erwarten, dass die sagen, hey, das ist ja das Beste, was mir passieren könnte. Man muss eben heute das ein bisschen mehr in der Balance halten. Und weil da eben viel passiert ist, weil sich das wieder entsprechend beruhigt hat, ist die Situation etwas gelindert. Ja? Nach wie vor aber, und das ist wichtig, halte ich die größte Herausforderung, auch für uns als Unternehmen, auch für alle anderen, in dem, wie wir wachsen und expandieren können, die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Menschen, die Freude an unserer Branche haben. Das nicht das Geld, Herr Palm. Ja. Geld, natürlich ist Geld immer knapp, man muss sich darum bewerben, man muss es verdienen, man muss es sich leihen, je nachdem, wie man etwas finanziert. Aber wenn das Projekt gut ist, das kriegt man. Mhm. Aber die Menschen, die dann eben dieses Hotel mit Leben befüllen, ja, das bleibt auf Jahre die knappeste Ressource und, glaube ich, auch der größte Flaschenhals.
Ja. Kann man sich heute eigentlich auf die Ausbildung, die vor dem Eintritt ins Unternehmen abgeschlossen worden sind, verlassen, oder setzt ein Unternehmen wie das Ihre, das sehr stark in Mitarbeiterförderung investiert, eigentlich zum Großteil auf das, was die Mitarbeiter dann bei Ihnen lernen, ob jetzt im Arbeitsalltag oder in Kursen?
Es kommt darauf an, ne? Also es kommt immer im Einzelfall darauf an, auf was wir jetzt gerade mehr setzen müssen, weil natürlich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit einem unterschiedlichen Leistungsstand und Ausbildungsstand zu uns kommt. Mhm. Wir gucken heute natürlich im Wesentlichen, das geht nicht in allen Bereichen, Sie können jetzt nicht bei einem Zwei-Sterne-Koch nur auf die Persönlichkeit achten, oder einem Spitzenkoch oder einem Koch, der Spitzenkoch werden, der muss es auch können. Ja. Wir gucken aber heute in vielen Bereichen ganz stark auf die Persönlichkeit und versuchen natürlich dann auch berufsbegleitend auszubilden und weiterzubilden. Ja? Mhm. Weil die Realität ist nun mal so, dass du nicht wie vielleicht vor 10 Jahren ausgebildete Hotelfachleute, Restaurantfachleute, Köche bekommst. Viele sind Quereinsteiger. Ja. Und da ist ein Unternehmen einfach anders gefordert. Das heißt, sie müssen dann sozusagen on the fly, wenn sie so wollen, also während der Tätigkeit, müssen sie ausbilden.
Ja.
Und das ist bisweilen natürlich etwas mühsamer, aber häufig
alternativ. Kostet auch was, ja.
Es kostet was, ja. Aber wenn sie das nicht anbieten, dann haben sie entsprechend das Team nicht. Und ich habe auch festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht nicht über die formale Ausbildung zu unserem Beruf kommen, sondern eben über ein generelles Interesse. Und die ausgezeichnete Gastgeber, ausgezeichnete Hoteliers und Gastronomen sind, ja.
Was ich damals gelesen hatte, ich glaube, das ist ungefähr 2-3 Jahre her, dass gerade in bestimmten Sterne oder ich glaube sogar in den 3-Sterne-Restaurants, ich glaube sogar, dass Vendôme war davon dann auch betroffen, dass die Servicezeiten ein wenig minimalisiert werden, zurückgestutzt werden. Ist das weiterhin so, und war das ein betriebswirtschaftliches Problem oder Risiko auch, weil natürlich entgeht einem damit Umsatz.
Ja, das war damals schlichtweg eine Notwendigkeit. Das heißt,
um die Leute zu halten, meinen Sie?
Um die Leute zu haben, oder halten, um Arbeitsbelastungen in ein verträgliches Maß, auf ein verträgliches Maß zu bringen. Mhm. Es wird ja, denn anstrengend ist es nach wie vor, diese Spitzenleistungen zu erbringen, sind immer anstrengend. Und ich glaube, da muss man auch mal, ich sag mal, das ist unser gesamtgesellschaftliches Narrativ, muss man diesbezüglich, finde ich, ein bisschen auch ändern, denn absolut herausragende Leistungen sind mit hohen Anstrengungen verbunden. Punkt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber die Arbeitsbelastungen, ne, in Menge und Stundenzahl, das mussten wir einfach verändern, weil damit wären wir nicht zukunftsfähig geblieben. Mitarbeiter hätten das wahrscheinlich auch in dieser Form nicht gewollt. Und es gibt auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die das schlichtweg nicht zulassen. Mhm. Und deswegen haben wir das gemacht. Das Risiko, das wussten wir, dass wir damit natürlich haben, ist, dass die Umsätze zurückgehen. Ja. Wenn Sie einen Schließungstag mehr haben, dann müssten Sie ja sozusagen auf 5 Tage die 6 Tage Umsätze machen. Und das ist uns allerdings in den allermeisten Fällen doch gelungen. Das heißt, die Nachfrage hat sich dann eben auf die 5 Tage eben auch bezogen.
Konzentriert dann.
Konzentriert, ja. Und so ist das Fazit, dass das am Ende finanziell in Ordnung war. Ich glaube allerdings, es gibt Grenzen. Also es gibt auch, ja, der eine sagt, da muss man vielleicht dann, der nächste Schritt ist die 4-Tage-Woche oder dann eine 3-Tage-Woche. Das, glaube ich, wird in der Funktion, es wird nicht mehr funktionieren, weil das ist eine einfache Rechenaufgabe. Ja. Du hast so und so viele Plätze im Restaurant. Ja. Wenn du die alle voll hast und hast nur noch 3 Tage oder 4 Tage, dann wird es irgendwann eben schwierig.
Ja, ich habe auch mal mit Bobby Breuer gesprochen aus München, Küchenchef, der mir auch gesagt hat, wir können jetzt ewig herumreden, wie wenig man denn jetzt arbeiten soll. Also wenn er jetzt sein Restaurant auf 4 Tage die Woche umstellen muss, dann kann er es schließen, so jetzt übertrieben gesagt. Ja, aber er hat gesagt, das ist halt dann betriebswirtschaftlich einfach nur noch unvernünftig.
So ist es. Das sehe ich genauso, kann ich Herrn Breuer nur zustimmen. Und ich glaube auch, dass, ich sag mal, habe jetzt die Tage, als ich Nachrichten guckte, da forderte ein, in einer Branche wurde dann die 4-Tage-Woche gefordert, auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich, bei gleichzeitiger 8%iger Tariferhöhung, ja, nicht Hotellerie-Gastronomie. Und ich glaube einfach, dass du kannst bestimmte betriebswirtschaftliche Themen nicht aushebeln. Ja, das ist so 1 und 1 ist 2. Ja. Und da, glaube ich, werden wir eben für uns den Weg finden müssen. Und da bin ich voll bei Ihnen am Ende. Man muss ja auch sagen, warum willst du überhaupt ein Restaurant führen, was am Ende vielleicht dann nur noch 3 Tage auf ist? Ja. Da ist ja die Sinnhaftigkeit grundsätzlich, die man dann stellen muss.
Jetzt abgesehen vom Betriebswirtschaftlichen, hat sich dieser Schritt auch dahingehend bewährt, dass die Leute dann tatsächlich geblieben sind?
Also wir haben, glaube ich, in dieser Corona-Zeit so eine Talsohle durchschritten. Ne? Das heißt, wir haben das gemacht, ja? Aber es ist dann erstmal trotzdem ein Stückchen schwieriger geworden, ne? Weil man vielleicht eben auch Dinge, die auch vorher irgendwann entstanden sind. Ja? Also man spricht ja dann von so einem Hockeystick-Effekt. Das heißt, du triffst eine bestimmte Entscheidung, weil du erkennst, dass Umstände diese Veränderung erfordern. Aber die Notwendigkeit ist ja eigentlich gestern entstanden, also abstrakt gesprochen. Ja. Und deswegen ist der Effekt aus einer Verbesserung entsteht dann ein bisschen später. Und so war das eben auch bei uns. Das heißt, wir haben da schon, und dann muss man das auch so sagen, wir haben da schon 1,5, 2 schwierige Jahre gehabt, wo wir dann doch auch in dem top-gastronomischen Bereich sehr viel mit Engpässen zu tun hatten. Beispiel wirklich händeringend einen guten Patissier, eine gute Patissiere gesucht.
Immer schwieriges Thema.
Ja. Super schwieriges Thema. Und insofern war trotz der Entscheidung das eine Weile auch für unsere Top-Chefs eine wahnsinnige Herausforderung. Ja, weil es ist ja auch so, du musst ja immer auf den Punkt die Leistung bringen, ja. Du kannst jetzt auch nicht, sagen wir, die Fertigungstiefe auslagern und sagen, dann kaufe ich halt viel dazu. Das ist eben in einem High-End-Bereich so nicht so ohne weiteres möglich. Ja. Und heute ist es besser. Ja, also wir, glaube ich, man merkt dann, dass diese Entscheidung war gut. Die Mitarbeiter gutieren das. die, ich sag mal, die gewisse, diese Regelmäßigkeit oder die Handhabbarkeit von Arbeitszeiten und der damit verbundene Einsatz ist besser geworden. Es wird nach wie vor viel gearbeitet, Herr Pan. Das ist ein Hochleistungsumfeld, aber es ist, die Entscheidung war richtig und zeigt heute auch ihre Effekte.
Ja, ich finde, wir sind jetzt ganz schön drin in diesem gastronomischen Thema ihres Unternehmens, der Altholf-Gruppe. Eine weitere Herausforderung, nehme ich an, in Ihrer Position war auch das Frühjahr. Wir erinnern uns, es gab doch dieses Drama und auch diesen medienwirksame Happenings rund um Christian Jürgens im Restaurant Überfahrt. Können Sie ein wenig erzählen, wie das, inwiefern Sie dabei gefordert waren, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt vielleicht nicht mehr ganz am Schirm hatten, da gab es diese Missbrauchsvorwürfe von Küchenchef Christian Jürgens gegenüber seinen Mitarbeitern. Die Folge war, dass er dann tatsächlich abgesetzt worden ist und durch den Berliner Gastronomen Ted Ugno jetzt ersetzt wurde. Das wurde im Frühling dann bekannt. Wie war das für Sie? Was waren da Ihre Zugänge, Ihre Gedanken auch, als das angefangen hat, medial geradezu viral zu gehen?
Gut, das ist ein Thema, auf das ich eigentlich nicht im Detail eingehen möchte. Das wird sicherlich auch jeder Hörer verstehen. Es war eine schwierige Zeit. Wissen Sie, am Ende, ich habe die Verantwortung für viele Menschen und eben auch für Betroffene. Ja, also es ist eben eine Situation, die uns alle gefordert hat und ist eben für alle Betroffenen unschön und auch schwierig, auch emotional sehr berührend. Und ja, da ist es immer dann äußerst anspruchsvoll, dort richtige Entscheidungen zu treffen, gemeinsam mit allen Betroffenen, fair vor allen Dingen, ja, und eben auch gewissenhaft zu prüfen. Und ich denke, das haben wir dann am Ende auch, ich sag mal, bestmöglichst gemeinsam getan.
Mit der neuen Situation, mit Ted Ugno, der das Duk jetzt in der Überfahrt führt, das meines Erachtens sehr gut ankommt. Wie war das für Sie, doch da eine ganz neue Schiene aufzusetzen? War das von Anfang an dann irgendwie so klar, gut, wir machen jetzt da mal was ganz Neues, oder hat man sich das dann irgendwie so im Laufe von Gesprächen sich gedacht, ja, gut, lass uns da mal irgendwie was machen, was die Leute so nicht erwarten würden. Ist ja schon ein mutiger Schritt.
Ja, ja, also das, wissen Sie, wenn ich jetzt sagen würde, das war alles von langer Hand geplant, das könnte ich zwar sagen, aber das entspricht dann natürlich nicht ganz sozusagen der Realität, denn wir waren ja damals damit konfrontiert, eine Lösung zu suchen. Und da bin ich einfach Duk sehr dankbar, dass wir relativ schnell gemeinsam dort eine Möglichkeit gefunden haben.
Das war unheimlich schnell. Also das war wirklich unheimlich schnell.
Das lag natürlich daran, dass wir mit Duk in Südfrankreich das Club Landauchin haben. Das heißt, das ist eine...
In der Villa Belrose, richtig?
In der Villa Belrose, ein gutes gastronomisches Konzept, was wir gemeinsam machen.
Ja.
Und das war, das heißt, eine gewisse, wir kannten uns, ja, und eine gewisse Vertrautheit, denn ansonsten sind diese Dinge ja gar nicht möglich. Mhm. Sie wissen, dass das eben auch am Tegernsee zunächst eben auch ein Gastspiel von Duk dort ist.
So war es ursprünglich geplant.
Richtig. Ja. Und wir wollten natürlich auch eine gewisse Trendschärfe, wenn Sie so wollen, zu dem Vorgängerkonzept. Ja, sonst wird man ja immer sofort verglichen und dann heißt es, ist dann aber nicht ganz so gut. Deswegen ist ein grundsätzlich anderes Konzept, eben dort auch nicht etwas Neues auch für den Moment zu bieten und aus dieser, ich sag mal, unmittelbaren Vergleichbarkeit rauszukommen. Das war die Motivation und das ist uns auch gut gelungen. Auch da ist es ja so, man weiß ja nie genau, wird es jetzt angenommen, wenn etwas sehr anders ist, mögen es die Gäste, am Ende tun wir das ja für unsere Gäste, müssen es entsprechend gutieren und da freue ich mich, dass es einfach so guten Anklang gefunden hat und ja, wir werden sehen, wie wir mit diesem Konzept auch weitermachen.
Ja. Ist das möglich, dass das in andere Althoff-Hotels auch Eingang findet? Oder was meinen Sie genau damit?
Also das wird man einfach sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Ich sag mal, wir generell, mit Duka ist ja die einzige externe Partnerschaft, die wir haben, weil wir natürlich bei Althoff-Hotels schon stark, und das werden wir auch in Zukunft tun, darauf setzen, auch von innen heraus, ja, diese Kernkompetenz zu besitzen und sie weiterzuentwickeln. Ne? Das heißt, wir werden auch in Zukunft, wir haben ja einige schöne Projekte, ob jetzt ein Domhotel in Köln oder die ehemalige Villa Kennedy und andere, da werden wir natürlich auch schauen, dass wir Top-Nachwuchsköchen die Chance bieten, mit uns zu wachsen. Und das werden wir auch in Zukunft ganz konsequent verfolgen. Das hat die Gruppe in der Vergangenheit erfolgreich gemacht. Und es ist ja auch so, dass sie, wenn sie sich diesem Thema auch verschreiben, in eigener Kompetenz als Arbeitgeber für junge Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich attraktiv sind. Ich habe letztens, ich habe es vorhin erwähnt, unser Programm Horizon, also Horizonte, das sind dieses Nachwuchsprogramm, wir nennen es Masterclass. Da sind eben auch zwei Köche drin. Und die haben im Erstgespräch gesagt, ach, wissen Sie, Herr Marmbach, wir sind auch deshalb zu Althoff gekommen, weil bei Ihnen kann man richtig gut kochen, sagen die Köche. Ja, ne? Und das, was mir abstrakt immer klar war, wenn Sie das nochmal konkret hören, dann merkt es natürlich, wie wichtig ist, dass man eben diese Möglichkeit auch in Zukunft erhält. Deswegen Ausblick auch, ja, also wir werden auch in Zukunft jungen Nachwuchskräften diese Möglichkeiten bieten. Und im Übrigen haben wir auch ein absolut klares Bekenntnis zu gastronomischen Spitzenleistungen. Ja. Es könnte ja auch sein, dass man sagt, wir gehen jetzt mal primär auf eine Lifestyle-Gastronomie. Und die Spitzenleistungen rücken vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Es soll zunächst mal populär sein, aber auch Spitzengastronomie muss populär sein. Aber Sie wissen, wie ich das meine. Ja. Und da haben wir bei Althoff, wir haben ja in den Hotels, ich habe gar nicht genau nachgezählt, also weit über 30 Restaurants. Und wir haben gesagt, in einem bestimmten Segment werden wir auch in Zukunft uns absolut und eindeutig dazu bekennen.
Also keine Qualitätsschraube, die da in absehbarer Zeit unter Ihnen heruntergedreht würde, was die Gastronomie betrifft, ist grundsätzlich, glaube ich, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Nachricht.
Ja, also das ist, wissen Sie, und nochmals, wir haben zu Anfang darüber gesprochen, also Gastronomie ist ja vielfältig, ja, und wir haben natürlich auch wunderbare italienische Konzepte, Bacio della Mamma, entschuldigen Sie, die sehr gut funktionieren, ja, wir haben tolle Möglichkeiten, aber diese Spitzengastronomie hat einen wesentlichen Platz und ist ja auch in der Vergangenheit maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, wie man Althoff wahrgenommen hat.
Also für mich gehört das total zu Althoff-DNA, total. Ja. Und das sehr, sehr beeindruckende an dem Ganzen finde ich, dass Althoff trotzdem eine, wie soll ich jetzt sagen, intime Marke ist, also etwas Intimes ausstrahlt, das ganz, ganz weit weg ist von Kette.
Ja.
Also finde ich, ist eine in Kombination mit diesem spitzengastronomischen Anspruch immer etwas, was unheimlich faszinierend ist und wirklich, finde ich, einmalig. Also ich habe mein Auge schon auch auf den französischen Markt immer wieder mal, ein bisschen auch auf den schweizerischen, weil ich dort groß geworden bin, aber sowas, finde ich, ist doch einmalig, ja.
Ja, wissen Sie, das hat viel mit Kultur zu tun und ich finde das sehr nett, dass Sie das so sagen, weil das können Sie nur machen und deswegen sind vielleicht auch inhabergeführte Familienunternehmen, so wie wir es sind, es ist eine seltene Spezies, ja, also wenn man so will, die Kultur, die wir haben, ist auch in der Lage, Individualität zuzulassen. Ne? Das heißt, wenn Sie absolut herausragende begabte Menschen um sich haben und die Spitzenköche sind das ausnahmslos, dann muss die Kultur die Fähigkeit haben, eben auch diese Individualität unterzubringen. Mhm. Das heißt, die Top-Köche, und ich mache das jetzt wirklich mein ganzes Leben, also habe ich diese besonders begabten Menschen auch an meiner Seite gehabt und habe gelernt, auch mit den Persönlichkeiten, mit den Facetten entsprechend umzugehen. Ja, weil das ist immer miteinander verwoben. Ultimative Kreativität hat etwas damit zu tun, dass eben auch manchmal nicht Konformität da ist. Ja, und das sind so Energien, die Sie als Unternehmen einfach zusammenhalten müssen. Und das können wir einfach gut. Das hat Thomas Althoff, übrigens auch Andreas Schmidt, unser langjähriger COO, der vor knapp zwei Jahren verdientermaßen in den Ruhestand ging, und auch Benedikt Jaschke. Das haben die natürlich alle. Und das müssen wir beschützen. Und dann wird man vor allen Dingen auch attraktiv für diese Persönlichkeiten.
Ja, ja. Als zweitletzten Punkt, der letzte Punkt wird relativ schnell sein, glaube ich. Da sprechen wir dann noch darüber, was Sie sich persönlich wünschen für die Zukunft. Ich würde aber noch gern was einschieben, was meines Erachtens sehr relevant ist. Sie haben vor kurzem jetzt auch eine Art Nachhaltigkeitsphilosophie vorgestellt, die Althoff Hotels in Zukunft prägen soll, soll in diesem unternehmerischen Fokus sehr wohl dann einfließen, eine Art Environmental Social Governance, wenn man so will. Wie geht man dieses Thema im Luxussegment, der ja doch sowohl was Ressourcen angeht, wie auch mit vielen anderen Dingen zusammenhängt, die nicht immer als sehr umweltkonform wahrgenommen wird. Wie geht man mit diesem Spannungsfeld um und was schwebt Ihnen da genau vor?
Also das ist natürlich eine Fragestellung, da könnten wir einen eigenen Podcast machen.
Oder zwei, ist mir bewusst.
Deswegen versuche ich es in der gebotenen Kürze zu beantworten. Zunächst glaube ich, dass das Luxussegment, ob Hotellerie, Gastronomie oder auch andere Bereiche, dass es ultimativ wichtig ist, sich diesen Themen, subsumieren wir es mal unter Nachhaltigkeit, positiv zu verschreiben. Warum? Ja. Der Gast, der viel Geld ausgibt für eine Dienstleistung, ein Abendessen, ein Produkt, der möchte seinen Konsum positiv erleben. Er möchte auch gut darüber berichten können. Er möchte sagen dürfen, dass er in einem Vendôme ist und dort toll gegessen hat. Er will das also leichten Herzens tun und er möchte dafür nicht sanktioniert werden. Das heißt, er möchte keine Reaktion, die dann eben negativ ist und ihn sozusagen schlecht darstellen lässt. Ihn, sie natürlich, die Kundin, der Gast. Ja. Und deswegen ist es ja unsere Aufgabe, dass wir die Erbringung der Leistung, was wir kaufen, wo wir es kaufen, wie wir damit umgehen, dass wir diese Verantwortung uns als Unternehmen stellen. Und so überraschend das klingt, da tut sich der Luxusbereich natürlich eigentlich noch leichter, weil natürlich auch andere Preise verlangt werden. Sie können heute natürlich auch Fisch aus einer sorgsamen Zucht kaufen, weil der Gast auch sagt, ich bezahle mehr. Ja. Anders sieht's ja aus im Economy-Bereich, wenn Sie zum Beispiel im Frühstücksbuffet da die Lachsplatte angucken.
Ja, klar.
Im Übrigen haben wir bei Amaron abgeschafft, ja, auch eine der Teile, weil wir gesagt haben, das passt nicht zur Philosophie, diesen, sag ich mal, Billiglachs sozusagen, der weder für die Tiere, am Ende auch für den Menschen gut ist. Wenn wir das nicht leisten können, dann müssen wir es aus dem Programm nehmen. Das müssen wir natürlich in einem Grand Hotel Schloss Bensberg nicht, ja? Aber es gibt im Amaron in einem etwas vielleicht anderen Preisbereich, da haben wir das getan.
Deswegen, aber gerade im Grand Hotel kann man dann zum Beispiel einen nachhaltigen Lachs anbieten, weil der mehr kostet und
ganz genau. Ja, und deswegen ist das Luxussegment, wenn es sich dem auch vernünftig verschreibt, natürlich vielleicht sogar noch besser in der Lage, das zu tun. Und je nachdem, welchem Segment sie sich dann, auch in welchen Preisen sie sich sozusagen vielleicht in einen niedrigeren Preis bewegen, desto anspruchsvoller wird's, ja, weil sie natürlich auch die Kosten ansprechen müssen. Deswegen glaube ich, also ist dieses Thema so wesentlich, ja, und die Unternehmen, die sich dem nicht verschreiben werden, werden irgendwann gnadenlos bestraft, weil der Gast aus Überzeugung, aus den jetzt bekannten Gründen, es nicht haben will, weil er sich schlecht dabei fühlt. Oder weil Unternehmen, das sehen wir ja jetzt schon, die sogenannten die RFPs, ja, also die Ausschreibungen, die Unternehmen machen, um Hotelbuchungen dann vorzunehmen für nächstes Jahr, da kriegen sie heute bei den meisten großen Unternehmen, kriegen sie einen relevanten Fragekatalog, wo sie expresses Verbes sagen müssen, was tun sie in dem Bereich? Und nur wenn sie diese Punktzahlen kriegen, sind sie überhaupt buchbar für die Mitarbeiter dieser Firma. Ja. Das heißt, entweder aus Eigenmotivation, weil ich überzeugt bin, oder aus formaler Notwendigkeit, Unternehmen müssen das machen. Und weil wir es machen müssen, haben wir uns entschieden, das tun zu wollen. Und damit das eben auch im Unternehmen eine gewisse Begeisterung auslöst, ja, und nicht als nächster, ich sag mal, Amtsschimmel daherkommt oder noch eben mehr, ja, dass man noch mehr ansieht. Und das, so ist unser Blick da drauf. Und wir haben uns ja dem Programm UN Global Compact verschrieben.
Tatsächlich, okay.
Also nicht nur jetzt einer nationalen Initiative, weil das ist eben auch, das meine ich jetzt nicht in der eigenen Überhöhung, aber Thomas Althoff und ich empfinden natürlich auch unser unternehmerisches Tun als eine Verantwortung. Ja, wir können ja das gestalten. Ja. Wir können das prägen. Wir haben die Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Und dieser viel zitierte Begriff des Corporate Citizen, das Unternehmen ist Teil einer Gesellschaft. Mhm. Und wenn man in einer Gesellschaft gut wahrgenommen werden müssen, musst du deinen Beitrag leisten. Du kannst natürlich und darfst die Gewinne vereinnahmen, wenn du gut bist. Du musst eben auch Beitrag, musst ein Stückchen zurückgeben. Und deswegen finde ich das wichtig. Und wenn wir das alle gemeinsam tun, ja, die Welt können wir nicht verändern, wir Althoff Hotels. Aber eine Menge Althoff Hotels, sag ich mal, oder Kollegen, die können da natürlich schon einen Unterschied machen. Und vielleicht auch last but not least, was sie sehen, unsere jungen Mitarbeiter, wenn die zu uns kommen, fragen die häufig auch. Die sagen, sag mal, was macht ihr denn da?
Das wollte ich auch gerade sagen.
Ja. Und deswegen ist es eben auch eine Notwendigkeit für den Arbeitnehmer, wenn er auf den Arbeitgeber guckt. Also ich habe meine Jungs natürlich, meine Nichten und so, die Generation, die eben dann, die anderthalb Generation, muss man sagen, die hinter mir sind, die legen Wert drauf. Die Diskussionen sind auch anders.
Ja, ja, das ist auch das, was ich vor kurzem gelesen hatte zu dem Thema. Da gibt es mittlerweile recht viel Studien, auch so was Employer Branding und so angeht. Das ist für die kommende Generation, die jetzt langsam in die Arbeitswelt kommt, aus meiner Sicht erstaunlich relevant, ist ja löblich, das ist total relevant, wie sehr das Unternehmen, mit dem sie sich irgendwie dann mal über kurz oder lang auch identifizieren möchten oder identifizieren könnten, Nachhaltigkeit betreibt. Also auch da ist das wahrscheinlich nicht nur eine Sache, die auf Gäste abzielt, sondern natürlich auch im nachhaltigsten Sinne auf die nächsten Generationen an Mitarbeitern.
So ist das. Und wenn wir jetzt, schauen Sie, meine Lebenserfahrung ist, dass die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, die Unterhaltung, Herr Palm, die wir beide führen, die Menschen, die uns zuhören, die wiederum eigene Gespräche führen, am Ende, wir sind die Geschichten, die wir uns erzählen. Das heißt, das motiviert uns, das bewegt uns, daran glauben wir. Deswegen ist das, und das verändert eben auch Gesellschaften. Deswegen ist eben, wenn man so an Junge, ich glaube übrigens auch jede Generation ist die beste, also jede Generation, das ist wichtig, weil man zwischen den Generationen eben auch einen Vertrag hat. Ja? Du musst miteinander zurechtkommen und der eine eben ist in der Position, Dinge zu verändern, dazu gehört meine Generation. Und dann hast du eine Incoming Generation, die natürlich Anspruch hat, dass ihre Zukunft auch noch in Ordnung ausschaut. Da muss man es gemeinsam machen. Und vielleicht, wenn wir schon in unserem Podcast sprechen, deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich auch erzählt, dass Leistung Spaß macht, ja, dass Einsatzbringen wirklich eine tolle Sache ist, dass Work-Life-Balance in einem vollkommen 50-50-Verhältnis nicht immer nur die einzige Möglichkeit ist, denn großer Einsatz sich auch lohnt, ja, sich rentiert, dass es Freude bereitet, dass es dich ökonomisch weiterbringt, dass es dich persönlich weiterbringt. Und da würde ich mir manchmal einfach wünschen, wäre vielleicht ein anderer Podcast nochmal, Herr Palm, dass man da nochmal drüber intensiv diskutiert, weil das ist, wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir müssen Leistung erbringen und ich werbe immer dafür, dass das auch eine coole Sache ist und auch total viel Freude macht.
Ja, gebe ich Ihnen völlig recht, ist durchaus ein Stoff, mit dem sich locker ein ganzer Podcast füllen ließe. Ja. Schreibe ich mir auf, ist auf meiner Liste, ist eine gute Idee. Herr Mannbach, als letzte Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Das muss jetzt gar nicht in Bezug auf die Althoff Collection sein. Ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele Dinge in der Pipeline, die wiederum einen Podcast wert wären. Aber vielleicht auch so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene, was Ihr Tun betrifft. Was wären da so Ihre Wünsche für die absehbare Zukunft?
Okay. Also ich wünsche mir natürlich, wünsche ich mir für mich persönlich, was wünsche ich mir für uns als Gemeinschaft? Ich hoffe natürlich, dass ich lange gesund bleibe. Ne? Das ist profan, aber Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Alles nichts.
Ne? Und wenn man sehr engagiert die Dinge tut, und dann ist das natürlich auch, fordert das Tribut, ja, und da hoffe ich, dass ich das alles auch gesund erleben kann. Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam alle ein positiveres Zukunftsverständnis besitzen. Ich merke das immer an meinem eigenen Medienkonsum, ich habe wie jeder wahrscheinlich sein Morgenritual, und wenn ich dann morgens den Kaffee trinke und vielleicht das erste Mal meine Medien durchschaue, dann merke ich, dass 3/4 natürlich eher von Schwierigkeiten, Krisen, Unmöglichkeiten geprägt sind.
Und Weltuntergangsszenarien.
Genau, ne? Und ich denke, mit welchem Kopf gehst du denn jetzt morgens ins Büro, ja? Und was machst du denn, was macht's mit dir und wie gehst du damit um und wie führst du deine Mitarbeiter? Also, wenn Sie sagen, was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass wir bei allen Herausforderungen als Gemeinschaft, als wie auch immer man das definiert, die Familie, das Unternehmen, sein Freundeskreis, die Republik, ja, eine EU spielt keine Rolle, dass wir diesen Zukunftsoptimismus nicht verlieren. Und ich habe vor einer Weile gelesen, das Gefühl mir unheimlich gut und vielleicht auch da das zum Abschluss, ja, dass die Zukunft eine gute wird, ist nicht zu beweisen, aber daran zu glauben, ist von Vorteil.
Wenn das mal keine schönen Abschlussworte sind für diesen Podcast, lieber Frank Mannbach, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr intensive Gespräch, sehr lehrreiche Gespräch auch. Sie haben uns einen unglaublich inspirierenden Einblick auch nicht nur in Ihre Arbeit, aber in das Funktionieren und das Wesen der Althoff Hotels gegeben, auch ein bisschen über die Jahre davor. Ich finde, damit haben wir alle ein bisschen besser verstanden, wie sie jetzt agieren, wohin auch ein wenig die Reise geht, im Großen und Ganzen gesehen, jetzt nicht nur, was die Althoff Hotels angeht, sondern auch die Hotellerie im Allgemeinen. Vielen lieben Dank für die Zeit. Ja. Und ich habe großen Spaß gehabt, mit Ihnen zu sprechen heute.
Ja, lieber Lukas Palm, das wohl auf Gegenseitigkeit, und ich hoffe, dass die Zuhörer vielleicht eine Idee jeweils für sich mitnehmen oder eine halbe, dann wäre ja dieser Podcast, würde er einen kleinen Beitrag leisten. Ich danke Ihnen.